Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. Wenn wir uns heute mit dem Thema Sport in der Wissenschaftsecke beschäftigen, dann nicht, um auf zwei der großen, gerade hinter uns liegenden Sportereignisse des Jahres 2024 zurückzublicken. Wir wollen diese aber zum Anlass nehmen, auf ein paar Themen zu schauen, die eigentlich latent mit dem Thema zu tun haben und in jüngeren wissenschaftlichen Arbeiten aufgegriffen worden sind. Dabei sind auch Meldungen, bei denen ihr sagen werdet, das wusste ich doch schon. Ja, es gibt wissenschaftliche Studien, die das, was man eigentlich schon lange zu wissen glaubte, nur bestätigen oder eben widerlegen. Aber dieses Nur hat es in sich. Denn es ist nun einmal ein riesengroßer Unterschied, ob etwas in der Gesellschaft als allgemeine Annahme besteht oder ob es wissenschaftlich belegt oder widerlegt ist. Der wissenschaftliche Beleg ist zwar immer noch keine Aussage, die ein für alle Mal als richtig angenommen werden kann, aber er hat doch sehr viel mehr Verlässlichkeit als die allgemeine Annahme.
Nehmen wir ein Beispiel. Am vergangenen Sonntag wurde in Erfurt die Urkunde zum jüdisch-mittelalterlichen UNESCO-Welterbe übergeben und dessen Bestehen gefeiert. Im Rahmen dieser Feier fand unter anderem eine Science Slam statt, in der über verschiedene Aspekte des mittelalterlichen jüdischen Erfurt berichtet wurde. Dabei wurde wieder einmal die Frage aufgeworfen, ob den Juden im Mittelalter die Ausübung handwerklicher Berufe untersagt war. Die wissenschaftliche Antwort hierauf lautete, nein, aber. Denn die Juden durften zwar Handwerksberufe ausüben, das ist auch nachgewiesen. Die Christen haben sich diese unliebsame Konkurrenz allerdings dadurch vom Leib zu halten versucht, dass in die Zünfte nur Christen aufgenommen wurden.
Mit diesem Verweis sind wir denn auch schon fast in unserem ersten Thema angelangt, dem sogenannten strukturellen Rassismus im Sport. Damit ist nicht der offene und bewusste Rassismus gemeint, in Form von rassistischen Anfeindungen, Hassgesängen von Fangruppen, dem Werfen von Bananen, Affenlauten auf den Rängen. Etwas tiefer hat die Sportsoziologin Tina Nobis zu blicken versucht und sich zum Ziel gesetzt, intensiver auf die Strukturen und die Stereotype zu blicken, die sich tief in unser Denken eingegraben haben und die wir vielfach selbst gar nicht wahrnehmen, sodass das Resultat nicht ein offener, vorsätzlicher Rassismus ist, sondern ein unbewusster, aber nicht weniger folgenreicher. Tina Nobis hat am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung gearbeitet und 2022 mit ihren Kolleginnen zusammen ihre Forschungsergebnisse über das sogenannte Racial Stacking veröffentlicht. Dieser soziologische Begriff beschreibt rassistische und diskriminierende Denkmuster, wenn zum Beispiel Menschen aufgrund ihres Erscheinungsbildes als bestimmte Typen abgestempelt werden. Mit diesem Ansatz untersuchten die Fachleute etwa, ob Mannschaftsaufstellungen im deutschen Profifußball auf Vorurteilen beruhen. Demnach sind in der ersten und zweiten Bundesliga auf den Spielerpositionen im zentralen und defensiven Mittelfeld überproportional häufig weiße Spieler vertreten. Sie stehen auf Positionen, die mit Führungsqualitäten, Spielintelligenz und Umsicht in Verbindung gebracht werden. Im Sturm und auf den laufintensiven Außenbahnen kommen hingegen überproportional oft schwarze Spieler zum Einsatz. Diese Positionen werden eher mit Kraft, Ausdauer und Temperament assoziiert. Tina Nobis sagt dazu,
Rassistische Zuschreibungen und unbewusste Stereotype spielen offenbar eine Rolle dabei, welche Spieler bereits im Nachwuchsbereich für bestimmte Positionen ausgebildet werden.
Ein anderer Mythos ist, dass Afroamerikaner aus genetischen Gründen angeblich schlechter schwimmen können als ihre weißen Mitbürger. Dafür sollen sie eine bessere Sprungkraft haben, weshalb sie in den USA die Basketballliga NBA dominieren. Der südafrikanische Journalist und Politikwissenschaftler Gavin Evans von der University of London stellt dazu fest:
Über Jahrzehnte wurde Afroamerikanern der Zugang zu Stränden, Schwimmhallen und zu einem angemessenen Sportunterricht verwehrt. Und dieser Zusammenhang hat heute noch Folgen. Es würden noch immer schwarze Eltern zögern, ihre Kinder zum Schwimmunterricht zu schicken. Andererseits sind in der NBA rund 80% der Spieler schwarz. Und auch dazu gibt es einen sozialen Hintergrund, weil Basketball für viele Afroamerikaner zu ihrer Popkultur gehört. Streetball, Rapmusik und bestimmte Kleidungsstile sind für sie damit verbunden. Alles also kein Geheimnis, aber ganz bestimmt nicht genetisch bedingt. Und diejenigen, die darüber aufklären könnten, dass das eben Stereotype sind, sind ihrerseits nicht wesentlich anders strukturiert. Der Sportjournalist Philip Avenue sagt dazu: Wir haben es im Sportjournalismus mit einer homogenen, männlichen, weißen Kultur zu tun, die womöglich noch einseitiger ist als in anderen journalistischen Genres. Der Journalist und Sportforscher Danny McLaughlin hat mit Kollegen aus Dänemark und Großbritannien die TV-Kommentare bei 80 Profispielern in England, Spanien, Italien und Frankreich analysiert. Das Ergebnis? Wenn Kommentatoren über Arbeitsmoral sprachen, richtete sich mehr als 60% ihres Lobs an Spieler mit heller Hautfarbe. Ging es um die Spielintelligenz, bedachten sie mehr als 62% derselben Spielergruppe mit positiven Worten. Hagelte es Kritik in Sachen Intelligenz, galt sie in mehr als 63% der Fälle Spielern mit dunkler Hautfarbe. Beim Thema Kraft hingegen betrafen gut 85% der positiven Kommentare Spieler mit dunkler Hautfarbe. Beim Thema Schnelligkeit waren es fast 87%. Mit dieser Voreingenommenheit reduzierten die Kommentatoren schwarze Fußballer auf ihre körperlichen Fähigkeiten und befördern das Vorurteil, dass ihre Athletik gottgegeben sei, sie sich also gar nicht hätten anstrengen müssen, um erfolgreiche Fußballer zu werden.
Diese ungleiche Verteilung beschränkt sich aber nicht auf die Spieler und die Journalisten. Die Fußballindustrie verteilt ihre Macht auf mehrere hundert Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte. Die Zahl schwarzer Menschen in diesem Kreis lässt sich an zwei Händen abzählen. In England schafften es in fast 150 Jahren lediglich 9 nicht weiße Schiedsrichter in die obersten Spielklassen. Und im Rest von Europa sind weniger als 10 schwarze Trainer in den Spitzenligen aktiv. Dazu sagt der guineisch-deutsche Profispieler Pablo Thiam, der unter anderem für den VfB Stuttgart, den FC Bayern München und den VfL Wolfsburg spielte: Ich habe das Gefühl, dass die Diskussion nur an der Oberfläche kratzt. Wenn es der Profifußball ernst meinen würde, dann würde er mehr nicht weiße Menschen in Führungspositionen bringen.
Mit unserer zweiten Meldung bleiben wir beim Thema Fußball und widmen uns einer Forschung des Karlsruher Instituts für Technologie, das sich mit dem Zusammenhang zwischen dem Misserfolg einer Mannschaft, den Auswirkungen auf die Psyche der Spieler und der Mannschaft beschäftigt, was nicht selten zu einer Abwärtsspirale führt. Das Forscherteam um den Sportpsychologen Professor Dagar Jakauch hat dazu eine quantitative Analyse von ausführlichen Interviews mit 6 aktuellen und 3 ehemaligen Profifußballspielern erstellt und daraus den Befund entwickelt, dass eine Krise damit beginnt, dass ein Team selbstgesteckte oder von außen angetragene Erwartungen nicht erfüllt. Bei den Spielern kann dies zu Druck, Angst, verringertem Selbstvertrauen sowie körperlichen Symptomen wie erhöhtem Blutdruck führen. Auf Mannschaftsebene erweisen sich diese Affekte als Einfallstor für eine toxische, sich selbst verstärkende Gruppendynamik, die von Motivationsverlust, beeinträchtigter Kommunikation, Konflikten und schwindender Zusammenhalt geprägt ist. Auf dem Spielfeld, so die Wissenschaftler, bewirkt diese Gemengelage häufig eine übertrieben defensive Einstellung, mitsamt dem Wunsch, Fehler zu vermeiden. Die hieraus resultierenden geringen Teamleistungen führen meist zu weiteren schlechten Resultaten und ziehe den Krisenprozess, den die befragten Sportler als Teufelskreis, negative Spirale oder Strudel bezeichnen, weiter in die Länge.
Die entscheidende Frage ist natürlich, wie man eine solche Entwicklung, eine solche Spirale nach unten durchbrechen kann. Jekautsch sagt dazu, besonders in Zeiten hoher Erwartungen und öffentlichen Drucks ist es entscheidend, dass Trainer und Management proaktiv unterstützende Strategien entwickeln, welche die Resilienz der Spieler stärken und die Teamdynamik erhalten. Interventionen in akuten Krisensituationen schließlich könnten Teambildungsaktivitäten, Konfliktlösungstrainings sowie psychologische Hilfestellung für Athleten, die besondere emotionale Belastungen erleben, umfassen. Und was sagt die Fußballpraxis dazu? Jan Spielmann, Geschäftsführer des TSG Research Lab und leitender Sportpsychologe des Bundesligavereins TSG Hoffenheim, hat das so formuliert. Ich zitiere, die Studie lehrt uns, dass es bei einer Teamkrise bei weitem nicht nur um Dinge geht, die auf dem Platz zu sehen sind. Die Implikationen für die Praxis liegen auf der Hand. Mehr Sensibilisierung für das Thema bei Spielern und Trainerstab, Monitoring und mehr psychologisches Know-how bei der Kommunikation in der Krisenintervention. Zitat Ende. Das TSG Research Lab plant in Kooperation mit dem Karlsruher Institut für Technologie bereits aufbauende Studien zum Thema Krisen im Fußball.
Mit unserem dritten Thema weiten wir den Blick und stellen die über den Fußball weit hinausreichende Frage, ob Videobeweise zu gerechteren Entscheidungen führen. Sowohl bei der Fußball-EM auch als bei den Olympischen Spielen haben wir ja vielfach Fälle gesehen, in denen Entscheidungen der Schiedsrichter oder Linienrichter mit einem Video kontrolliert worden sind. Mithilfe modernster Videotechnik können heute in vielen Sportarten Situationen noch einmal angeschaut und Entscheidungen untermauert oder revidiert werden. Mit der Frage, ob das auch durchweg zu gerechteren Entscheidungen führt, gemeint ist, als ohne Videobeweis, befasst sich Dr. Laura Sperl vom Lehrgebiet Allgemeine Psychologie der Fernuniversität Hagen. Sie widmet sich ganz primär dabei mit der Wahrnehmung der Zeit, weil ja vielfach die Wiederholung in einem Video in Zeitlupe sehr selten im Zeitraffer wiedergegeben werden kann, um die Abläufe besser zu erkennen.
Generell hält Dr. Sperl zunächst fest, dass die Frage nach der höheren Gerechtigkeit ganz davon abhängt, welche Handlung im Video noch einmal betrachtet wird. Geht es um eine Entscheidung, die nicht zeitabhängig unterschiedlich bewertet werden kann, werden die Entscheidungen mit dem Video in Zeitlupe besser sein. War der Ball im Feld, im Aus oder im Tor? Ist ein technisches Element korrekt ausgeführt worden? Wer hat zuerst die Ziellinie überquert? Ist die Absprungmarke überschritten worden? Bei all diesen Entscheidungen können Zeitlupen fraglos zu einer besseren und faireren Entscheidung führen. Wie aber sieht es bei Entscheidungen aus, die etwas mit Schuld, mit Unerlaubtem zu tun haben? Hier führt die Zeitlupe ja dazu, dass die Schiedsrichterin ein anderes Zeitempfinden, eine andere Zeitwahrnehmung bekommt. Deshalb führen Entscheidungen mit Hilfe von Zeitlupenaufnahmen tendenziell eher dazu, dass der Handelnde absichtlich oder schuldhaft gehandelt hat. Und deshalb führen solche Fälle gelegentlich zu härteren Strafen. Dr. Sperl versucht durch ihre Forschung zu verstehen, wie dieser Effekt zustande kommt. Ich zitiere, Zeitlupen oder Zeitraffer helfen uns dabei, Dinge zu erkennen, die in Originalgeschwindigkeit nur schwer zu erfassen sind. Zitat Ende. Videos können in normaler Geschwindigkeit schneller oder auch langsamer abgespielt werden. Hilft ein Zeitraffer beispielsweise dabei, eine Pflanze wachsen zu sehen, können wir in Zeitlupenaufnahmen Details entdecken, die uns in realer Geschwindigkeit verborgen geblieben wären. Durch diese beiden Techniken können Menschen mehr sehen und erkennen, als sie es eigentlich könnten. Wir nehmen die Dinge also anders wahr als in der realen Geschwindigkeit. Um herauszufinden, welchen Einfluss das auf uns hat, haben Laura Sperl und ihre Kolleginnen und Kollegen an der Universität Jena und in Gießen in verschiedenen Experimenten Probandinnen und Probanden Szenen, darunter auch viele Sportszenen, entweder in Zeitlupe, Zeitraffer oder in normaler Geschwindigkeit gezeigt. Die Teilnehmenden sollten die zeitliche Komponente, also die Videogeschwindigkeit oder die Dauer oder die Absicht der Handelnden beurteilen. Zum Ergebnis sagt Dr. Sperl, ich zitiere nochmal, wir haben festgestellt, dass die Probandinnen und Probanden nur sehr schwer einschätzen konnten, wie sehr ein Video in seiner Geschwindigkeit verändert wurde. Zitat Ende. War eine Szene beispielsweise in der Realität 2 Sekunden lang und in der Zeitlupe 8, haben die Teilnehmenden die Originalszene in der Regel länger als 2 Sekunden eingeschätzt. Diese Diskrepanz lässt sich präzise feststellen, denn Zeit ist eine gut messbare Größe.
Anders sieht es hingegen mit der Absicht aus. Diese lässt sich nicht exakt messen. Die Experimente haben gezeigt, dass Handelnden unbewusst mehr Absicht unterstellt wird, wenn man Szenen in Zeitlupe anschaut. Es wird angenommen, dass die Betrachtenden den fälschlichen Eindruck bekommen, dass den Handelnden mehr Zeit zur Verfügung stand und sie dadurch ihre Handlungen planen. Sie scheinen zwischen mehreren Entscheidungsoptionen abgewogen und sich bewusst für diese eine entschieden zu haben. Im Falle eines Fouls also zum Beispiel bewusst dafür, den Ellenbogen Richtung Gegner auszufahren. In unserer Forschung können wir zwar feststellen, dass den Handelnden in Zeitlupe mehr Absicht unterstellt wird, ob die echte Intentionalität jedoch besser in der Zeitlupe oder in der realen Geschwindigkeit zu erkennen war, können wir nicht sagen, sagt die Psychologin. Interessant ist auch der Aspekt, dass die Probandinnen und Probanden die Absicht in Zeitlupenaufnahmen immer noch höher einschätzten, wenn ihnen bekannt war, wie stark die Szene verlangsamt wurde. Ein Zitat: Wir versuchen gerade zu verstehen, warum das Gehirn anscheinend zwar die Zeit umrechnen kann, die Absicht aber nicht. Dafür möchte Laura Sperl weitere Grundlagenforschung betreiben. Wir möchten einen Schritt zurückgehen und verstehen, wie das Gehirn mit unterschiedlichen Videogeschwindigkeiten umgeht.
Dafür sind vor allem weitere Experimente geplant. Unter anderem führt die Wissenschaftlerin dabei auch Studien gemeinsam mit Fernuni-Studierenden durch. Als Lehrkraft für besondere Aufgaben betreut Laura Sperl im Bachelor Psychologie das empirisch-experimentelle Praktikum. Zitat, die Studierenden haben in der Regel sehr große Freude daran, empirische Forschungsprojekte zu begleiten. Das ist für mich eine wunderbare Symbiose aus Forschung und Lehre. Unser vierter Abschnitt befasst sich mit einem Thema, das vermutlich in allen Leistungssportarten anzutreffen ist, wenn auch vermutlich in verschiedensten Ausprägungen, dem Doping nämlich. Es findet sich natürlich übers ganze Jahr hinweg überall, aber bei sportlichen Großereignissen wie den Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften oder dem Profiligenbetrieb zum Beispiel im Fußball kämpfen tausende Sportlerinnen und Sportler um den Sieg. Will man von all diesen Athleten Urinproben nehmen, um herauszufinden, ob jemand leistungssteigernde Mittel eingenommen hat, ist ein Labor wochenlang damit beschäftigt, die Proben zu analysieren. Denn bisher werden all diese Proben händisch ausgewertet, sagt Wolfgang Maas, Professor für Wirtschaftsinformatik im Dienstleistungsbereich an der Universität des Saarlandes und wissenschaftlicher Direktor des Forschungsbereichs Smart Service Engineering am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Angesichts der schieren Masse an Sportlern bei Großveranstaltungen wie den Olympischen Spielen, in Paris sind es rund 10.500, und der zeitaufwendigen Untersuchungsmethode ist schnell klar, hier gehen viele Dopingsünder durchs Netz. Im Labor kann allenfalls ein Bruchteil der Urinproben genau untersucht werden. Mitunter versuchen Sportlerinnen und Sportler, die betrügen, ihre eigenen Urinproben durch saubere Proben, die von einer anderen Person stammen, auszutauschen. Bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014 führte dies zu einem Dopingskandal.
Bislang ist eine DNA-Analyse die einzige zuverlässige Methode, diesem Probentausch auf die Spur zu kommen. Das ist aber teuer und zeitaufwendig, erklärt Wolfgang Maas. Bei jeder einzelnen Probe eine DNA-Analyse zu machen, ist schlicht nicht möglich. Also haben er sowie weitere Kollegen des Instituts der Deutschen Sporthochschule Köln sowie der Welt-Anti-Doping-Agentur ihre Expertise zusammengebracht und überlegt, wie man diesen Problem einfacher lösen könnte. Das ganze Problem schreit quasi nach maschineller Auswertung, so Wolfgang Maas. Herausgekommen ist dabei eine Software, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz ebenso schnell wie kostengünstig die Daten der Urinproben analysieren kann. Zitat: Bei Dopingtests werden die Konzentrationen und Verhältnisse verschiedener Steroide gemessen und auf Flüssigkeit überprüft, so Wolfgang Maas. Sie ergeben eine Art Fingerabdruck, über den die Saarbrücker KI-Software Abweichungen zuverlässig bestimmen kann. Im Grunde genommen reichen dem lernenden Programm schon die Daten aus 3 Urinproben, die ein Athlet im Laufe seines Sportlerlebens abgegeben haben muss. Das Programm lernt dabei, welche Konzentrationen einzelner Stoffe für den jeweiligen Sportler typisch sind. Schließlich hat der eine vielleicht mehr Steroide im Körper wie der andere. Pro Probe werden 7 solcher Merkmale wie die Steroidekonzentration und deren Verhältnisse im biochemischen Labor ermittelt. Und ganz ähnlich wie bei Fehlersuchbildern für Kinder, finde die 10 Unterschiede, sucht die Software nun nach Abweichungen im gängigen Muster. Zitat: Legt man 3 oder mehr Bilder mit den Ereignissen der einzelnen Urinproben und ihrer jeweiligen Messwerte übereinander, findet die Software diejenigen, bei denen alles übereinstimmt, erklärt Wolfgang Maas vereinfacht die Wirkungsweise des Computerprogramms. Übrig bleiben dann noch diejenigen Proben, bei denen die Bilder nicht übereinstimmen, es also Hinweise auf Abweichungen gibt. Zitat: Dieser kleine Rest kann dann von den Biochemikern im Labor genauer per DNA-Analyse untersucht werden. Jemand, der seine Leistung mit einer Substanz gesteigert hat, die über den Urin nachweisbar ist, kann mithilfe unserer Software ziemlich sicher gefunden werden, sagt Wolfgang Maas.
Das Programm überführt die Dopingsünder nicht direkt. Die Software funktioniert vielmehr umgekehrt. Sie ist so justiert, dass sie saubere Athleten mit 99%iger Sicherheit identifiziert, um keine Unschuldigen anzuklagen. Dadurch werden zwar einige tatsächliche Dopingsünder übersehen, jedoch werden die positiven Fälle, bei denen Athleten zu unerlaubten Mitteln gegriffen haben, um höher, schneller weiterzukommen, mit sehr hoher Sicherheit identifiziert. Wolfgang Maas konstatiert, dass wer gedopt hat, ist ziemlich sicher unter diesem Rest zu finden, der dann per DNA-Test genauer untersucht werden kann. Zitat Ende. Die neuartige und sehr treffsichere Methode könnte in Zukunft möglicherweise dazu führen, dass die Nadeln im Heuhaufen sehr viel einfacher zu finden sind als bisher. Sie ist gerade in der vergangenen Woche vorgestellt worden auf der International Joint Conference on AI in Südkorea. Mit unserem letzten Thema dieser Wissenschaftsecke zum Thema Sport und Bewegung befassen wir uns mit etwas vermeintlich Selbstverständlichem, nämlich der Bewegung, die nichts mit dem Sport zu tun haben muss, und mit der fehlenden Bewegung oder konkret gesagt mit dem Sitzen. Die Sportbegeisterung ist ja auch gelegentlich mit vielem Sitzen verbunden, nämlich vor dem Fernsehapparat. Und das Sitzen ist bei uns mittlerweile nicht mehr nur einfach eine Art, sich nicht zu bewegen, es ist die Bewegungsfreiheit schlechthin. Man muss ja nicht gleich so weit gehen zu sagen, Sitzen ist das neue Rauchen, wie James Levine von der Mayo Clinic in Scottsdale, Arizona es formuliert hat. Er geht ja sogar so weit zu sagen, dass jede Stunde, die wir sitzen, 2 Stunden unserer Lebenszeit koste. Aber im Schnitt sitzen Menschen in Deutschland an jedem Werktag 9,2 Stunden. Im Auto, in der Bahn, beim Essen, auf dem Bürostuhl, beim Fernsehen. Und hierbei schlagen die Männer die Frauen eindeutig. Männer sitzen werktäglich 9,9 Stunden, Frauen nur 8,6 Stunden. Oder was heißt hier eigentlich nur? Und es ist durch eine Fülle von Studien eindeutig belegt, dass zu vieles Sitzen gesundheitsschädlich ist. Ich nenne hier nur beispielhaft ein paar von diesen Studien. Belegt ist zum Beispiel, dass das Risiko, an Krebs zu sterben, bei Menschen, die viel sitzen, um 45% erhöht ist. Auch die Wahrscheinlichkeit für einen Krebsrückfall nimmt bei sitzendem Verhalten zu und durch sehr vieles Sitzen steigt auch die Wahrscheinlichkeit, an einem bereits bestehenden Krebs zu sterben. Eine große andere Analyse hat gezeigt, dass Menschen, die im Durchschnitt 10,5 Stunden sitzen, ein um 29% höheres Risiko haben, durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben, als Menschen, die nur 2,5 Stunden pro Tag sitzen. Bei ihnen wird der Blutfluss in den Beinen gestört und das Gehirn wird schlechter durchblutet. Das Risiko, an Diabetes Typ 2 zu erkranken, ist doppelt so hoch im Verhältnis derjenigen, die sich am wenigsten bewegen, zu denjenigen, die sich viel bewegen. Und schließlich, wer seinen Körper nicht bewegt, verliert rasch an Muskelmasse. Und die ist relativ schwer zurückzugewinnen. Insbesondere im Alter erfordert das ein besonders hartes Training. Man könnte noch viele weitere Zusammenhänge aufzählen, wo und wie zu viel Sitzen uns wirklich schadet. Für unsere eigene Einstellung ist es aber wichtig zu fragen, wann man denn tatsächlich zu viel sitzt und wie man zu vieles Sitzen denn vielleicht ausgleichen kann. Die bisherigen Erkenntnisse kann man wohl in 2 Regeln konzentrieren. Erstens, möglichst wenig sitzen. Und zweitens, möglichst wenig zusammenhängend sitzen, also viele Pausen machen. Die Alternsforscherin Christina Polidori hat dazu eine Daumenregel. Je mehr Zeit im Sitzen verbracht wird, desto gefährlicher ist es. Und ab 7 Stunden pro Tag ist es bedenklich. Ab 10 Stunden steigt das Risiko zu sterben massiv. Und so sind viele Annehmlichkeiten unserer modernen Welt mit dem Sitzen verbunden. Das Auto, der Bürojob, die Fahrstühle, die Lieferdienste. Und die damit verbundene Verursachung von Krankheiten frisst die gestiegene Lebenserwartung wieder auf. Fast die Hälfte der über 65-Jährigen in Deutschland ist multimorbid, hat also mehrere chronische Erkrankungen, sodass die gewonnene Lebenszeit durch Krankheiten eingeschränkt wird.
Was kann man nun also tun, wenn man viel sitzen muss? Die Regensburger Wissenschaftlerin Carmen Jochem sagt dazu, es hilft schon, wenn man jede halbe Stunde oder zumindest jede Stunde aufsteht. Gerade Menschen im Homeoffice vergessen das oft. Sie verbringen laut einer Studie der DKV etwa 145 Minuten länger pro Tag im Sitzen als diejenigen, die im Büro arbeiten. Ganz einfache Tricks können auch helfen. Carmen Jochem rät zum Beispiel, mit dem Büronachbarn nicht über E-Mail zu verkehren, sondern mal ins Nachbarzimmer zu gehen, Telefonate grundsätzlich im Stehen oder Gehen zu absolvieren. Und wie sieht es mit körperlicher Aktivität als Ausgleich aus? Das geht, aber es ist nicht mit wenig Aufwand verbunden. Wenn man 8 Stunden am Tag mit Sitzen verbringt, muss man schon mindestens 1 Stunde moderat körperlich aktiv sein, also etwa joggen. Und wer das Sitzen regelmäßig unterbricht, kommt schon mit der Hälfte der bewegten Zeit aus. Und natürlich ist ein regelmäßiger, flotter Mittags- oder Abendspaziergang immer gut. Nicht nur für die körperliche, sondern ebenso für die mentale Gesundheit.